Ja, mit Familie ist es so eine Sache. Also eine Mutter berichtet, dass die Verwandten ihres Mannes zu Besuch kommen und eben die Zwillinge bewundern, die sie schon länger nicht gesehen haben. Die sind inzwischen 4 Jahre alt. Und sie wundern sich oder freuen sich, dass die Zwillinge sich wirklich, weil es eineiige Zwillinge sind, also so, sie können sie nicht auseinanderhalten. Was sie ein bisschen schade finden, ist, dass die Ähnlichkeit zur Familie des Mannes nicht so stark da ist. Und dann meint einer der Zwillinge, das ist gar nicht so schlimm. Mama sagt immer nur, Gott sei Dank. Das fanden die Familie, glaube ich, nicht ganz so witzig. Aber manchmal ist so, Familie ist nicht ganz einfach. Also wir hatten am Mittwoch im Gebets, wenn wir Bibelstunde beginnen, immer mit Gebet für die Missionare. Was mich sehr bewegt hat, war, dass die Wiebke Schmidt-Holzhüter, die es auf den Philippinen geschrieben hat, dass man für ein 14-jähriges Mädchen beten soll, sie hat sie nur J genannt, den Namen nicht verraten, die sehr krank ist. Und dann hat sie etwas geschrieben, was ich dachte, ja, das ist leider für manche Familien so, gilt das vielleicht auch. Da hat sie geschrieben, ihre Eltern kümmern sich weder um sie, um das 14-jährige Mädchen, das so krank ist, noch um ihre 7 Geschwister. Und dann hat sie gesagt, bitte betet für das Kind, zum einen um Gesundheit, aber auch, dass Gott diese Familie verändert, dass das nicht so bleibt. Vielleicht kennt ihr das ähnlich in eurer eigenen Familie, vielleicht in der Gemeindefamilie, dass es manchmal so ist, dass man sich wundert, in welche Familie Gott eingesteckt hat. Was kann man tun, damit das nicht so bleibt? Manchmal gibt es eine Lösung, manchmal ist es schwierig. Hier bei Josef, Jakob und seinen Brüdern kann man sehen, dass eine Familie, die sehr zerstritten war, sehr kaputt war, es geschafft hat, wieder zusammenzukommen. Darum habe ich das Thema genannt, endgültige Familienwiedervereinigung, ein kompliziertes Wort, aber darum geht es, dass eine Familie, die kaputt war, wieder zusammenkommt. Und ich möchte mit euch 3 Gedanken anhand des Textes teilen, die einem so ein bisschen vielleicht eine Perspektive öffnen können. Das erste habe ich mal geschrieben, überschrieben, überwinde hemmende Erfahrungen. Man könnte auch sagen, blockierende Erfahrungen. Stellt euch vor, diese Geschichte startet ja, Jakob ist also in Kana angeblieben. Seine Söhne sind mit dem Benjamin, den er nur ungern wegziehen hat lassen, mit nach Ägypten gegangen. Er weiß, sein Sohn Simeon ist da im Gefängnis. Er wird von dem Mann, dem Premierminister, als Spion verdächtig gefangen gehalten. Sein erster Sohn Josef, den hält er für tot. Sein zweiter Sohn, wie gesagt, der zweite Lieblingssohn Benjamin, ist jetzt auch weg. All das hat er so im Hinterkopf. Was Jakob nicht weiß, ist, dass die Situation inzwischen schon vollkommen geklärt ist. Der wohnt ja nicht am gleichen Ort. Inzwischen haben seine Brüder sich mit Josef versöhnt, Simeon ist aus dem Gefängnis frei. Sie werden sogar reich beschenkt. Selbst der Pharao hört, was im Hause Jakob, Josef los ist, dass die Brüder von Josef gekommen sind, dass sie sich versöhnt haben. Und der Pharao macht dem Volk, Josefs Volk, seinen Brüdern und seinem Vater ein großartiges Angebot. Das kann man hier lesen. Der Pharao sagt ihm, holt euren Vater, eure Familien hierher. Ihr könnt in unserem fruchtbarsten Gebiet wohnen und das Beste essen, was es in Ägypten gibt. Und dann erfährt man, der Pharao stellt Wagen bereit. Er schickt Leute mit. Und Josef als Premierminister, der rüstet seine Brüder mit Vorräten aus, lässt die Wagen noch groß beladen mit Lebensmitteln, mit ein paar Schätzen. Und dann heißt es in Vers 24, dann schickte er seine Brüder los. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, wie es den Brüdern gegangen ist auf der Reise nach Hause. Erinnert euch, 20 Jahre vorher hatten sie ihrem Vater erzählt, Josef wäre von wilden Tieren gerissen worden und gestorben. Und jetzt mussten sie sich die ganze Zeit überlegen, wie bringen wir unserem Vater bei, dass der Josef nicht gestorben ist, sondern dass wir ihn in die Sklaverei verkauft haben. Ich glaube, diese Reise war für die Brüder nicht die schönste. Also kann man sich vorstellen, die hatten ziemlich, ja, Bedenken oder vielleicht auch Sorgen, weil spätestens bei ihrem Vater wird klar, dass sie ihn belogen haben und ihm 20 Jahre etwas vorgemacht haben, dass eben Josef tot sei. Und jetzt kommen sie in Sichtweite. Der Vater, der sieht zum einen seinen zweiten Lieblingssohn Benjamin, ganz froh, der ist wieder zurück. Und er sieht, der Simeon, der in Gefangenschaft war, ist auch dabei. Und der Vater läuft ihnen entgegen und freut sich, er jubelt innerlich. Und jetzt fangen die Brüder an. Sie wissen, irgendwann müssen sie mit der Wahrheit rausrücken. Sie tun sofort, ist manchmal das Beste, kann man hier lesen. Kaum waren die Brüder bei ihrem Vater angekommen, da riefen sie, Josef lebt. Er ist sogar Herrscher über ganz Ägypten. Und dann heißt es, Jakob war wie betäubt, er glaubte ihnen kein Wort. Also 20 Jahre war er davon ausgegangen, sein Sohn ist tot. Das haben ihm ja seine Söhne versichert. Und jetzt erzählen die anderen Söhne, Josef lebt und er kann es nicht glauben. Im Hebräischen steht da, dass er taub ist, sein Herz blieb kalt. Also so eine Botschaft und sein Herz bleibt kalt, warum? Er kann es einfach nicht glauben, dass das möglich ist. Das ist ja was anderes als das, was er erwartet hat. Wisst ihr, das ist etwas, was Menschen oft passiert. Erfahrungen, die man gemacht hat, die sitzen so tief, dass man manchmal durch Dinge, die sich geändert haben, das nicht überwinden kann. Die sitzen wie so ein Flock im Herz und da kommt man schlecht drüber. Ich möchte euch mal, ihr kennt das Bild wahrscheinlich mit den Elefanten, aber man kann Elefanten daran gewöhnen, dass sie an einem kleinen Holzflock, das ist jetzt noch ein kleines Bäumchen, aber Elefanten werden trainiert, also da, wo sie so gehalten werden, dass sie als kleine Elefantenbabys an einen Holzflock gebunden werden. Und jemand mal gefragt hat, wie kann es sein, dass ein mehrere Tonnen schwerer Elefant nicht einfach den Flock aus dem Boden reißt? Und dann hat der Mann gesagt, das ist ganz einfach. Elefanten sind furchtbar intelligent, die haben ein gutes Gedächtnis, aber sie werden stark durch Erfahrungen geprägt. Und wenn man ein kleines Elefantenbaby an so einen Holzflock bindet, dann wird das vielleicht tausendmal versuchen, den Holzflock aus dem Boden zu reißen. Aber irgendwann weiß das Elefantenbaby, es geht nicht. Und dann setzt das Elefantengedächtnis ein. Und die Erfahrung wird so oft im Kopf geprägt, dass ein Elefant, der mit Leichtigkeit diesen Flock rausreißen könnte, es sich nicht mehr traut, weil er aus Erfahrung weiß, es geht nicht. Aber es ginge. Aber er glaubt es nicht mehr. Seine Erfahrungen haben ihn sozusagen sein Herz kalt gemacht. Das ist das, was hier von Jakob berichtet wird. Sein Herz ist kalt, er kann dem nicht mehr glauben. Und wisst ihr, wir Menschen sind manchmal wie Elefanten. Wir haben vielleicht aus der Kindheit so einen Flock mitbekommen, der ist so fest eingegraben mit so einer Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir da nicht drüber kommen, obwohl es vielleicht möglich wäre. Man findet in der Bibel, wo Menschen durch ihre Erfahrungen einfach blockiert werden. Das ist ein Stück weit normal. Wir alle leben aus Erfahrungen. Als Martha und Maria ihren toten Bruder Lazarus eben begraben haben und Jesus kommt, dann ist für sie unvorstellbar, dass da noch was passieren kann. Sie sagen, Herr ist tot, er stinkt schon, das sagen sie wörtlich, er ist schon seit 3 Tagen im Grab, da ist nichts mehr zu machen, die Erfahrung spricht dagegen. Oder als Petrus am Fischen ist und Jesus ihm sagt, werf noch mal die Netze aus, sagt Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Also eigentlich sagt uns unsere Erfahrung, da ist nichts mehr möglich. Als das Volk Israel vor den Ägyptern später flieht, kommt es an das Rote Meer. Hinter ihnen kommen die ägyptischen Soldaten, das Meer ist vor ihnen. Sie sagen, wir sind verloren. Weil ihre Erfahrung ihnen sagt, durch ein Meer mit Soldaten im Hintergrund gibt es nichts, was einem hilft. Vielleicht ist das bei dir was anderes. Wie gesagt, das kann manchmal aus der Kindheit kommen und wir wissen es gar nicht. Wir wissen nur, dass wir manchmal komisch reagieren, aber etwas, was wie so ein Flock in unserem Leben ist. Zum Beispiel habe ich ein Beispiel gelesen über einen jungen Mann, Matthias. Der Matthias sitzt mit 20 Jahren in der Seelsorge bei einem Seelsorger, weil er ein Problem hat, das für uns ganz komisch ist. Ich muss ein bisschen erklären, mit 14 Jahren wurde der Matthias mit Klassenkameraden, hat er im Leichtsinn unüberlegt in einem Kaufhaus was geklaut Und die der Ladendetektiv hat sie erwischt, die Polizei gerufen, der Vater hat ihn abgeholt. Und diese Erfahrung war für ihn so schlimm, weil der Vater immer, wenn der Sohn etwas gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat, zu ihm gesagt hat, du bist ein Versager, du bist eine Niete, du bist ein Lügner und ein Dieb, aus dir wird nie was werden. Und das hat er so verinnerlicht und geglaubt, dass er mit 20 Jahren beim Seelsorger gesessen hat, weil er gesagt hat, manchmal geht es mir so gut, dass ich mich freue und dann fällt mir ein, ich darf mich gar nicht freuen. Jemand, der so schlecht ist wie ich, der hat auch gar keinen Grund, sich freuen zu dürfen. Seine Erfahrung hat ihn sozusagen immer wieder runtergezogen und kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was der Flock in deinem Leben ist, vielleicht gibt es auch keinen, dann sei dankbar, aber manchmal gibt es Erfahrungen, die uns hemmen. Dann ist es wichtig, dass wir von Jakob etwas lernen. Der Jakob hat das nämlich auch lernen müssen, dass nicht seine Erfahrung entscheidend ist, sondern das, was Gott tut. Dann liest man nämlich weiter, dass seine Brüder, die Söhne von Jakob, ihm das nochmal zusagen. Sie bestürmen ihn und erzählten alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte. Damit er es glaubt, zeigten sie ihm die Wagen, die Josef mitgeschickt hatte, um ihn zu holen. Und dann heißt es, da kam wieder Leben in ihn. Tatsächlich, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will zu ihm und ihn sehen, bevor ich sterbe. Jakob wurde überrascht auf eine Art und Weise, wie er es eben nicht erwartet hat. Und wisst ihr, wenn Gott in unser Leben eingreift und handelt, kann das auch bei dir und mir so geschehen, dass unsere Erwartungen plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Dass unsere Erwartungen nicht das Letzte sind. Die Martha, die am toten Grab steht, mit der Maria, ihrer Schwester, erlebt, dass Jesus sagt, Lazarus, komm aus deinem Grab heraus. Und nach 3 Tagen kommt Jesus aus dem Grab. Ein Toter wird lebendig. Petrus, der als Fischer genau weiß, wann man fischt und dass es sinnlos ist, tagsüber zu fischen, sagt, auf dein Wort hinher werfe ich das Netz aus. Und 2 Boote sind voll mit Fischen, mehr als sie sonst fischen. Also ganz überraschend. Das Volk Israel, das am Roten Meer steht und keinen Weg mehr sieht, Mose wird im Auftrag Gottes den Stab ins Wasser strecken, das Wasser teilt sich, das Volk Israel kann durch das Meer ziehen und die Feinde ertrinken. Eine Lösung, mit der niemand rechnen konnte. Ein Satz, der sehr wichtig ist, Gott gebraucht oft unsere Erfahrungen, und jetzt geht der Satz weiter, aber er ist nicht daran gebunden. Gott ist nicht an das gebunden, was dich bindet. Gott ist größer. In Lukas 1, Vers 37 sagt der Engel Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich möchte dir Mut machen, wenn du Dinge hast, die dich, Erfahrungen, die dich behindern, Flöcke aus der Kindheit vielleicht, Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, ich versuche nie mehr das zu machen, weil es hat doch keinen Sinn, mutig zu sein, wenn Gott bei dir ist und sagt, du, ich bin bei dir, du musst keine Angst haben, ich bin größer als das, was du erlebt hast. Und auch was dich so verletzt hat, so wie bei diesem Matthias, das kann Gott ändern. Der Seelsorger musste dem Matthias beibringen, dass er wertvoll ist, auch wenn er mal was falsch gemacht hat, dass Gott ihn liebt. Nicht, weil er alles richtig macht, sondern weil Gott sich entschieden hat, ihn zu lieben. Ein zweites, was mir auffällt, wenn es so um Familienwiedervereinigung geht, das finde ich eben bei Jakob interessant. Jakob, ich habe mal so geschrieben, suche die Begegnung mit dem Vater. Also Jakob zieht los aus Hebron, dann erfährt man, 70 Personen verlassen das Land, so groß ist das Volk Israel zu der Zeit, eine kleine Schar, 70 Menschen. Und Jakob zieht nicht direkt ohne Unterbrechung, sondern dann kommt dieser interessante Vers, dass er nochmal Pause macht, Stopp macht und dann liest man in Vers Kapitel 46, 1 und 2, als Jakob nach Beer-Sheba kam, schlachtete er ein Tier, opferte es dem Gott seines Vaters Isaak. Nachts hörte er Gottes Stimme, Jakob, Jakob. Und er antwortet, ja, Herr. Warum tut Jakob das? Zum einen, weil er selber an diesem Ort eine Zeit lang gewohnt hat und weil man erfährt, dass an diesem Ort Beersheba schon sein Vater Isaak geopfert hat. Also schon dort hat sein Vater mit Gott geredet und Gott eben ein Opfer gebracht. Abraham auch schon. Also letztlich macht er einen Stopp, um Gott nochmal vielleicht zu begegnen, um Gott die Ehre zu geben, um nicht einfach loszureisen. Das war auch wichtig, denn der Jakob, dem Volk Israel war ja verheißen, dass sie Israel als gelobtes Land bekommen sollen. Und jetzt wird ja Jakob aufgefordert, Israel zu verlassen und nach Ägypten zu gehen, in ein anderes Land. Jakob wusste, dass seinem Großvater Abraham da schon verheißen wurde, dass eines Tages das Volk Israel gehen muss in ein fremdes Land. Aber was Jakob nicht wusste, ist, ob er derjenige ist, der das jetzt tun soll. Oder ob er jetzt ungehorsam handelt, wenn er aus Israel wegzieht. Also eigentlich bin ich der Überzeugung, dass er das Opfer dort auch gebracht hat, um mit Gott zu klären, ob er jetzt wirklich gehen soll, vielleicht das Ja einzuholen. Er wollte ja gehen, aber nicht aus eigenem Antrieb wieder etwas zu tun, was vielleicht nachher schief geht. Damit bin ich bei uns, wenn es darum geht, wie wir unser Leben leben, sind wir bereit, wie Jakob, einen Stopp einzulegen und Gott zu fragen, was er für uns vorhat, was sein Wille für unser Leben ist. Jakob erfährt ja, dass Gott wirklich mit ihm redet. Frage ich Gott nach dem, was er für mein Leben vorhat? Vor allem vielleicht bei den großen Entscheidungen in unserem Leben, bei denen, die wirklich eine große Tragweite haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich heiraten möchte, dass ich Gott frage, ist diese Frau, ist dieser Mann wirklich der, der für mich gut ist, der oder die Richtige? Ist das das, was du möchtest, was du segnest? Oder wenn es darum geht, die Berufswahl zu ergreifen, fragen viele Menschen danach, wo kann ich am besten verdienen und weiterkommen? Aber als Christ sollte man auch fragen, Herr, ist das der Platz, an dem du mich haben möchtest? Wenn es darum geht, wo studiere ich, dass man Gott fragt, Herr, wo ist der Platz, wo ich zum Beispiel mein Studium machen soll? Was soll ich lernen? Wenn man zum Beispiel wie dieser John McCain, der amerikanische Politiker, der Krebs hat, wohl im Endstadium, der weigert sich jetzt, die Medikamente zu nehmen, kann ich auch gut verstehen, er ist relativ alt und er sagt, das brauche ich nicht mehr, ich sterbe sozusagen im Frieden. Wenn ich eine medikamentöse Behandlung brauche, frage ich auch zum Beispiel Gott, Herr, was ist für mich das Richtige? Also in den meisten Fällen ist es mit Sicherheit die medikamentöse Behandlung, ne? Aber manchmal, wenn man todkrank ist und vielleicht schon sehr alt ist, ist es manchmal auch für einen Menschen besser, mit Gott zu klären, ich verzichte darauf, als jetzt nochmal so eine Tortur über mich ergehen zu lassen. Kläre ich solche Fragen mit Gott. Ich möchte dir Mut machen, Gott lädt uns ein, ihn um Hilfe zu bitten. In Jakobus sagt er einmal, Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemand von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Also, wir dürfen Gott um Wegweisung fragen. Die Frage ist, warum tun wir es manchmal so wenig? Vielleicht manchmal, weil wir uns keine Zeit nehmen, vielleicht aber auch manchmal deshalb, weil es um die Machtfrage in unserem Leben geht, weil wenn ich Gott frage, was er möchte, muss ich ja zugestehen, dass er das letzte Wort hat und nicht ich. Das ist manchmal nicht so einfach. Der Richard Rohr, ein Theologe, der hat das einmal schön formuliert, der hat gesagt, Christen könnten nicht nur sagen, dein Reich komme, wie wir es im Vater unser beten, ohne zu sagen, mein Reich gehe. Also beides verträgt sich nicht. Und die Frage ist, ob er nicht recht hat. Also wenn wir sagen, Gott, deine Herrschaft soll gelten, dann sagen wir oft im Nebensatz trotzdem, aber meine Herrschaft soll bleiben. Oder wenn wir sagen, Herr, dein Wille soll zur Geltung kommen, aber ich möchte meinen Willen auch irgendwie umsetzen. Oder wenn wir sagen, Herr, du sollst der Herr sein in meinem Leben, aber irgendwie möchte ich auch Herr bleiben. Und dann sagt er, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, dein Wille geschehe und meiner bleibe, sondern ich muss mich an Gott orientieren. Bin ich dazu bereit, Gott zu fragen nach seinem Willen? Und ich finde toll, der Jakob hat das gemacht. Und in Jakobs Fall, wir bekommen nicht immer so klare Antworten wie Jakob. Manchmal muss man mit Christen reden, in der Bibel lesen. Jakob bekommt jetzt klare Anweisungen, eine Zusage, eine tolle Zusage Gottes. Dann liest man in unserem Abschnitt in Versen 3 und 4, dass Gott ihm sagt, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Das sagt er nicht nur, weil er nicht Jakobs Gott ist, sondern weil er weiß, es ist der Richtige, der mit ihm redet. Hab keine Angst davor, nach Ägypten zu ziehen. Dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück. Josef wird bei dir sein und dir die Augen zudrücken, wenn du stirbst. Also Gott sagt ihm, das ist der richtige Weg. Ich werde dich begleiten, ich werde bei dir sein, ich werde dein Volk in Israel, in Ägypten groß machen. Das hat der Pharao damals nicht bedacht. 70 Leute kommen, ein paar hundert Jahre später ist das Land Goschen voll von Israeliten. Das war ihm nicht so bewusst. Und er sagt, ich werde das Volk wieder nach Hause bringen. Ich bin überzeugt, wenn wir Gott bitten, dann wird er uns auch Zusagen geben durch Brüder, Schwestern, durchs Gebet, durch ein Bibelwort, was wir brauchen. Ein drittes und letztes, komme zum himmlischen Familientreffen. In unserem Text ist es kein himmlisches Familientreffen, war vielleicht eine himmlische Atmosphäre, als die sich dann alle um den Hals gefallen sind und der Vater das endlich verarbeitet hatte, dass seine Söhne ihn 20 Jahre belogen hatten. Ich glaube, die Freude hat erstmal überwogen, vielleicht hatten die später nochmal eine Standpauke gekriegt, das weiß man nicht. Aber dann liest man erstmal in Vers 29 und 30, Josef fiel seinem Vater um den Hals und weinte lange. Jakob sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben, ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Also wenn mal so eine Familie sich wirklich versöhnt, eine normale Familie, eine geistliche Familie, wenn Versöhnung geschieht, dann passiert oft das, dass Menschen sich um Hals fallen, weinen, sich freuen, einfach weil es so etwas Besonderes ist, wieder zusammen zu sein. Ich habe dazu ein kleines Video von den Nachrichten aus dieser Woche, vom 20. August, vielleicht habt ihr es mitbekommen, von einer Familienvereinigung in Südkorea, wo Leute sich nach vielen Jahren wieder sehen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Vielleicht können wir das einmal sehen.
In Korea heute ein Familientreffen der ganz besonderen Art. Fast 70 lange Jahre waren sie getrennt. Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea seit dem Ende des Koreakriegs unüberwindbar. Keine Besuche, keine Briefe, keine Anrufe. Weil die beiden Koreas mittlerweile vorsichtig aufeinander zugehen, jetzt ein Wiedersehen. Unter Freudentränen treffen sich mehr als 200 Verwandte in einem nordkoreanischen Ferienhotel. Dominik Lessmeister mit mehr.
Endlich sehe ich euch wieder, wo ich doch schon so alt bin, sagt die alte Dame. Sie waren Jahrzehnte getrennt, die Geschwister aus Nord- und Südkorea. Nun ein Wiedersehen. Es sind emotionale Momente. Menschen schließen sich in die Arme beim ersten Familientreffen zwischen Nord- und Südkorea seit 3 Jahren. Auch Lee Chung-ya wurde ausgelost aus tausenden Bewerbern. Wir treffen die 88-Jährige vor der Abfahrt nach Nordkorea. Sie wird ihre Neffen wiedersehen. Ich bin aufgeregt, aber voller Erwartung, meine Familie in die Arme zu schließen. Denn hunderttausende Koreaner haben Familie jenseits der Grenze. Das Wiedersehen heute, es ist Glück für wenige Stunden. Denn keiner hier wird ein zweites Mal ausgewählt werden für ein Familientreffen.
Könnt ihr euch vorstellen, wie die Familie von Josef, denen ging es so wie hier in diesem Video. Die haben geweint, sich in den Arm gelegen, sich gefreut, dass das möglich war. Und so eine Familienvereinigung ist wirklich ein wunderbares Erlebnis. Und so erlebt das diese Familie. Und trotzdem möchte ich jetzt mal einen theologischen Blick in die Zukunft werfen. Ich glaube, es ist nur ein Schatten des größten Familientreffens, das es mal geben wird. Wir Christen glauben ja in die Zukunft. Wir wissen, unsere Zukunft ist eine Person, Jesus Christus. Er wird wiederkommen. In der Offenbarung heißt es dann, über diese Zeit in Offenbarung 21, Vers 3. Gott wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Stellt euch das vor, ein Fest vereinigt mit allen Christen, mit allen, die Jesus lieben. Wenn man dann im Himmel ist, wird man all diese Menschen treffen. Ein wunderbarer Moment, wird man sich vielleicht auch in den Arm legen. Und wir werden Gott selber sehen, Jesus begegnen dürfen. Ich weiß nicht, ob man dann vor Ehrfurcht auf den Boden fällt oder Jesus um die Arme, ihn in den Arm nimmt, wie das genau sein wird. Aber Gott freut sich auf diese Begegnung mit dir und mit mir und mit den anderen Christen. Eine große Feier. Die Frage ist, wie kann man an diesem Familientreffen Anteil haben? Das hat auch was mit Versöhnung zu tun, aber mit Versöhnung zwischen mir und Gott. Ich finde schön, Jesus gebraucht mal ein Bild in Matthäus 20 von einem Festmahl, wo er sagt, dass Gott zu einem Festmahl einlädt, viele Gäste. Und dann ist so ein interessanter Vers in diesem Text, die Reaktion mancher Leute auf diese Einladung, heißt es in Kapitel 22, Vers 5, aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Stellt euch das vor, Gott macht ein Fest, lädt Menschen ein und dann dieser Vers, es gibt Menschen, die sagen, das ist mir gleichgültig. Und später in diesem Abschnitt liest man in Kapitel 22, dass Gott jemanden sitzt, sieht bei diesem Fest, das ist ja nur ein Gleichnis, jemand, der die falschen Kleider anhat, der kein Festgewand trägt. Und Gott fragt diesen Mann in diesem Gleichnis, wie bist du hier hineingekommen? Und sagt er, werft ihn hinaus in die Finsternis. Und der Mann darf nicht bei der Feier bleiben. Und manche Leute denken, da ist aber Gott hart und ungerecht. Diesen armen Mann, der doch zur Feier gekommen ist, schmeißt er jetzt raus. Wieso ist Gott so? Das kann man erklären. In diesem Gleichnis ist es nämlich so, aus damaligem Verständnis, wenn ein König ein Fest gemacht hat, hat er die Festkleider den Menschen zur Verfügung gestellt. Er hat seine Gäste eingekleidet. Das war ein Zeichen des Reichtums, der Gnade, dass Menschen angemessen ankommen konnten, hat der König die Kleider bezahlt. Und wenn auf diesem Fest ein Mensch ist, der diese Kleider nicht anzieht, dann macht das deutlich, dieser Mensch hat keinen Respekt vor dem König, der ihm eigentlich alles geschenkt hat. Vielleicht als Erinnerung, das gibt es auch bei den Menschen, als zum Beispiel in der Politik gibt es eine Kleiderordnung. Als die Grünen in den Bundestag gewählt wurden, sieht man, dass zum Beispiel Joschka Fischer bewusst, um zu provozieren, damals in Jeanshose und Turnschuhen gekommen ist. Rechts dieser Mensch, ich muss noch mal gucken, wie der heißt, ich weiß es gar nicht mehr, ist egal, ist auf jeden Fall der Oberstudienrat, auch ein Grüner, der kam im Norwegerpulli und mit toller Frisur und Bart. Das haben die nicht nur gemacht, weil die so gekleidet waren, die wollten protestieren gegen diesen Muff, aus ihrer Sicht, in der Politik. Interessant war das später, der Joschka Fischer, einer der bestangezogensten Politiker in Deutschland war, aber damals wollte er protestieren. Wisst ihr, und es gibt Menschen, jetzt möchte ich das übertragen aufs Geistliche, die wollen in Gottes Reich kommen zu ihren Bedingungen, so wie sie sich das vorstellen. Ich komme so zu Gott, wie ich mir das vorstelle. Ich erarbeite mir meinen Platz im Himmel oder ich spende oder ich bin irgendwo Mitglied, das muss reichen. Das Interessante ist an dieser Geschichte, dass Gott in dieser Geschichte damit nicht einverstanden ist und dass es auch bei uns nicht funktioniert. In Gottes Reich komme ich nur zu Gottes Bedingungen, nicht zu meinen Vorstellungen. Solange also Menschen meinen, sich den Himmel verdienen zu können, die Gnade nicht zu brauchen, wird es ihnen ergehen wie diesem Mann in der Geschichte, wo Gott sagt, werft ihn hinaus, weil er gehört nicht dazu, er kann nicht vor mir bestehen. Und das Tolle ist, so wie der König in der Geschichte den Menschen Kleider gibt, so tut es Gott auch für die, die zu ihm kommen wollen. Im Zacharia-Buch gibt es die Geschichte von dem Hohenpriester, der vor Gott treten muss und dessen Kleider schmutzig sind, obwohl er Hohepriester ist und alles Mögliche getan hat für seine Sündenvergebung. Und trotzdem muss der Engel sagen, er ist schmutzig. Und dann sagt Gott diesen schönen Satz in Zacharia 3, Vers 4, tut die unreinen Kleider von ihm und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Aber das muss ich zulassen. Ich möchte dir Mut machen, zum einen in der Familie, in der Gemeinde Dinge vielleicht zu klären, die zu klären sind, zur Familienvereinigung beizutragen. Aber ich möchte dir auch Mut machen, wenn du diese Beziehung zu Jesus vielleicht noch nicht hast, nicht damit zufrieden zu sein und auch nicht zu sagen, das mache ich zu meinen Bedingungen. Gott sagt, das funktioniert nur zu seinen Bedingungen. Aber Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen, dich an Jesus festzumachen. Das Kreuz ist für viele ein Zeichen des Ärgernisses. Für uns Christen ist es ein Zeichen der Hoffnung, weil wir eben glauben, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Wir sozusagen durch ihn diese Festkleider bekommen, damit wir im Himmel dabei sein dürfen. Ich möchte Mut machen, wenn du Jesus nicht kennst, Jesus zu bitten, in dein Leben zu kommen, dein Herr zu werden, dich zu verändern. Und Jesus freut sich, wenn Menschen das beten, dieses Gebet zu ihrem Gebet machen, ihn in ihr Leben einladen. Wenn du das gerne möchtest und ich weiß, wie das alleine geht, darfst du gerne hinterher nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Es ist manchmal gut, das mit jemandem zusammenzutun, so ein Gebet zu sprechen. Ich bin gerne bereit, dir zu helfen. Wichtig ist, ich möchte dir Mut machen, diesen Anfang mit Jesus zu machen, Jesus einzuladen, auch dein Herr zu werden, damit du dann auch bei diesem großen, größten Familientreffen überhaupt dabei bist, das vielleicht noch viel schöner, was heißt vielleicht, das viel schöner ist als das, was wir hier von den Koreanern gesehen haben, wo wir uns freuen werden, Gott begegnen zu dürfen. Hab Mut. Ich komme zum Schluss. Ich bin dankbar, dass Jakob uns so ein Augenöffner war für verschiedene Dinge, wie vielleicht Familien sich versöhnen können oder Familienvereinigung möglich ist, dass er uns gezeigt hat, wir müssen uns nicht von alten Erfahrungen blockieren lassen. Nehmt diesen Satz mit, Gott ist größer als deine Erfahrung. So wichtig uns manchmal unsere Erfahrung ist, und wir lernen ja auch aus Erfahrung, und das soll ja auch so sein, aber Gott ist größer als unsere Erfahrung. Das Zweite, was wir gelernt haben, dass es wichtig ist, die Begegnung mit Gott zu suchen, weil in der Begegnung mit Gott bekommen wir manchmal Klarheit und Führung, wo Gott uns vielleicht manchmal auch sagt, du musst zu diesem Menschen gehen, du musst was klären, da ist dein Weg, da will ich dich haben. Das erleben wir in der Begegnung mit Gott, deshalb brauchen wir das. Und ich möchte dir Mut machen, dich an Christus festzumachen, um dann bei diesem Fest dabei zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn heute der Tag ist, an dem du sagst, ja, das will ich für mich in Anspruch nehmen. Jesus sagt, heute ist der Tag, nicht morgen. Heute lädt Jesus dich ein, hab den Mut, mit Jesus ganze Sache zu machen. Ich möchte dir gerne dabei helfen, wenn du also da Interesse hast, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und jetzt möchte ich gerne zum Schluss beten und wir stehen dazu auf und bleiben auch bei dem anschließenden Lied stehen. Herr, ich danke dir für Jakob und für Josef und seine Brüder, für diese schöne Erzählung, wo die Familie sich wieder versöhnen konnte, auch wenn das eine große Überraschung für den Vater war, aber ich danke dir, dass du größer bist als unsere Erfahrung. Herr, wir sind manchmal so, dass du unsere Erfahrung uns bremsen, blockieren. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, bei dir ist kein Ding unmöglich. Und hilf uns, dass wir ja, an diese Dinge, die uns binden, die uns ketten, dass wir sie mit deiner Kraft angehen, daran arbeiten und erleben, dass du uns von solchen Ketten freimachen kannst. Herr, ich danke dir aber auch, dass wir in der Begegnung mit dir, so wie Jakob das erlebt hat, Klarheit bekommen, Weisung bekommen, vielleicht Beistand, Trost, Hilfe, das, was wir brauchen. Darum möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir auch wirklich immer wieder die Begegnung mit dir suchen, dass wir ja wirklich sagen, dein Reich komme und das auch so meinen und bereit sind, unser Reich nichts zu bauen, uns damit zurückzuhalten. Du siehst, wie schwer uns das fällt, dass wir doch oft unser eigenes Reich bauen möchten. Hilf uns, dass wir das lernen, besser an dich abzugeben, dir zu vertrauen und von dir zu erwarten, dass du uns gut leitest. Und ich danke dir für diese Familienvereinigung, die Familie da erlebt hat, die manchmal auch Familien hier erleben oder Gemeinden, wenn sie sich versöhnen. Und ich danke dir, dass das nur ein Schatten dessen ist, was noch kommt, dieses große Familientreffen, wenn du dein Volk versammeln wirst und mitten unter uns sein wirst. Darauf freuen wir uns. Danke, Herr, dass du auch heute noch einlädst, dass Menschen dabei sein dürfen zu deinen Bedingungen. Und diese Bedingung ist, dass wir eben an Jesus glauben, dass wir Jesus vertrauen, Jesus in unser Leben aufnehmen. Und ich danke dir, dass wir das auch heute tun dürfen. Gib du denjenigen, die das für sich vielleicht nicht geklärt haben, den Mut, diesen Schritt auch zu gehen. Es ist ein schwerer Schritt, weil man eingestehen muss, dass man Hilfe braucht, dass man dich braucht. Aber gib diesem Menschen den Mut, diesen Schritt zu gehen, heute zu gehen. Segne du jeden Einzelnen und geh du uns nach. Amen. Das wollen wir noch singen als Bekenntnis. Führ mich an dein Kreuz. Das ist immer der beste Platz, wo wir Christen sein können, bei Jesus am Kreuz. Und das wollen wir als Bekenntnis miteinander singen.